Da sehen wir dann, dass wir diese interkulturellen Ansätze auch sehr gut auf andere Situationen übertragen können.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von IncoFema. Ich bin Sascha Walke und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und die heutige Folge soll sich mit einem Arbeitsfeld von Mediatoren, von Konfliktbearbeitern beschäftigen, die man allgemeinhin als interkulturelle Mediation oder interkulturelles Arbeitsfeld nennen kann. Aber was das im Einzelnen heißt und was sich dahinter verbirgt, das kann mein heutiger Kollege und Gesprächspartner viel besser beantworten. Ich begrüße hier im Podcaststudio Christian von Baumbach. Hallo Christian.
Hallo Sascha. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja. Das freut mich umso mehr auch, weil es hat ein Kollege mich auf dich aufmerksam gemacht, ganz konkret gesagt, Sascha, du musst mit dem Christian sprechen. Der hat einiges zu sagen zum Thema interkulturelle Mediation. Und ist ein ganz interessanter Gesprächspartner. Dem habe ich sofort zugestimmt. Und deshalb bin ich umso mehr froh, dass es jetzt auch gleich geklappt hat. Christian, du bist Mediator und du hast eine besondere Affinität zu Japan. Und ich habe auch gesehen sogar, dass du Aikido-Affinität hast. Und ich nicht genau weiß, ob du Aikido gemacht hast. Ich habe das mal eine kurze Zeit gemacht. Ich fand das klasse. Sag mir doch mal so ein bisschen, wer du bist und was du machst und ob das mit dem Aikido stimmt.
Ja, danke Sascha. Genau, ich komme aus einer etwas ungewöhnlichen Richtung zur Mediation. Und zwar habe ich vor langer Zeit Regionalwissenschaft Japan studiert in Bonn und in Tokio. Also Japanwissenschaften mit einem Fokus auf das moderne Japan, Sprache, Wirtschaft, Religion, Gesellschaft Japans. Und habe ja ein Jahr in Japan in Tokio studiert, dann in Bonn den Abschluss gemacht, danach mit einem Working Holiday Visum nach Japan, dann 3,5 Jahre in Japan gelebt, genau, dann nach Deutschland zurück, dann wieder nach Japan. Insgesamt 6 Jahre in Japan gelebt und ich habe mich in der Zeit immer als Brückenbauer zwischen Japan und Deutschland gesehen, als Vermittler zwischen den Ländern, zwischen den Kulturen.
Ach, da ging das schon los.
Da ging das schon los und zu dem Zeitpunkt wusste ich nichts über Mediation, hatte davon noch nie etwas gehört.
War das eine Verlegenheitswahl mit dem Studium Regionalwissenschaft oder gibt es Affinitäten, wo du sagst, Japan war schon immer für mich das Sehnsuchtsland schlechthin?
Nee, ich bin da, es war ein bisschen Zufall. Und zwar, als ich mich nach Studiengängen umgesehen habe, gab es einen ganzseitigen Zeitungsartikel über einen neuen Studiengang in Bonn. Und das klang spannend. Und dann bin ich da mal hingegangen, habe mich informiert. Es war ein ganz kleiner Studiengang mit netten Kommilitoninnen, netten Dozentinnen. Und ja, da habe ich mich sehr wohl gefühlt und die ersten Kurse besucht. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Klar. Genau, und dann bin ich so nach und nach da reingerutscht und dann die ersten Reisen nach Japan und dann irgendwann war ich gefangen. Dann hatte mich das sehr angesprochen und dann bin ich da so nach und nach reingewachsen.
Was hat dich am Anfang fasziniert, was vielleicht im Laufe der Zeit weniger geworden ist oder sogar oder auch einfach geblieben ist, wo du sagst, das war ein schöner Zufall und jetzt nicht nur Hauptarbeitsgebiet geworden?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Ja, ich könnte erzählen, was mich daran gereizt hat, die Natur, die Menschen, die Freundlichkeit, das Essen und so weiter. Wenn ich rückblickend das erkläre und heute darüber nachdenke, dann gibt es, glaube ich, einen viel persönlicheren Grund und das ist die Distanz zur eigenen Familie. Also ich glaube, rückblickend ist es kein Zufall, dass ich in einem Land gelandet bin, das so weit weg ist. Ich glaube, es war für mich auch ein Weg der Befreiung. Ja, also ich habe 5 Geschwister, geschiedene Eltern, viele Konflikte in der Familie. Damals habe ich da so nie drüber nachgedacht. Das war keine bewusste Entscheidung für mich. Ich studiere jetzt Japanologie, um endlich wegzukommen. Aber ich glaube, rückblickend war das schon eine treibende Kraft. Irgendwas hat mich in die Ferne gezogen. Und ich glaube, das hat viel mit Distanz von der Familie und damit auch Distanz von mir selbst zu tun. Ja, der ich damals war. Und das war, glaube ich, auch das Faszinierende, ja, sich in der Fremde selbst nochmal zu entdecken und auch neu finden zu können. Also losgelöst von den gewohnten Umgebungen steht die Möglichkeit, nochmal anders über sich nachzudenken. Und da sind wir dann auch sehr schnell bei dem Thema Kultur.
Ich will noch ein bisschen da bleiben, weil ich habe auch 3 Geschwister, 3 Brüder. Ich bin einer der Mittleren sozusagen. Und da interessiert mich schon die Frage, ist dieses bis dahin gehen, was sehr weit ist, war das etwas sozusagen, wo du dich loseisen musstest, weil du nicht psychologisch gesehen nicht durftest? Ja, ist es eine Rebellenaktion gewesen? Oder ist die Familie einfach so ein Ort der Vertrautheit und der Nähe, was dann manchmal auch Enge bedeutet und Dichte, wo man sagt, ich muss eigentlich raus, was dann auch gehen dürfen heißt, weil man weiß, das ist dort halt da, das geht auch nicht weg, da kann ich auch bis nach Japan gehen. Ich weiß, ich kann immer wieder zurückkommen, aber es erlaubt mir, so eine Distanz aufzubauen.
Also damals war das alles unbewusst, da habe ich so nicht drüber nachgedacht, sondern das war einfach spannend und interessant und hat mich interessiert, hat mich schon immer für Sprachen interessiert. Und es war für mich eine schöne Herausforderung, eine exotische Sprache zu lernen. Es war ja so dieses Interesse, also irgendwas hat mich gezogen. Es gab keine Zwänge, niemand hat mich dazu verdonnert, in der Heimat zu bleiben oder bei der Familie zu bleiben. Ganz im Gegenteil, meine Eltern haben mich da immer unterstützt. Und dennoch ist es auch eine gewisse Herausforderung, also die Sprache zu lernen, auch in ein so fernes, fremdes Land zu gehen, das ja erfordert auch einen gewissen Aufwand sozusagen.
Und wenn ich das richtig einschätze, auch für den einen oder anderen Zuhörer wichtig in Erinnerung zu rufen, das Ganze war ohne Smartphone.
Ja.
Vielleicht das, noch mit ADAC-Atlas frisch geholt ADAC.
Genau. Ich weiß noch, Stichwort Technik. In der Zeit gab es so digitale Wörterbücher. Das war so Hightech zu der Zeit. Konnte man deutsche Wörter eingeben und dann japanischen Zeichen ausgespuckt. Und ich weiß auch noch, bei meiner ersten Japan-Reise habe ich damit ganz Unterhaltung geführt durch fleißiges Tippen und dann rumzeigen auf den Beispielsätzen. Das ist heute natürlich deutlich einfacher.
Und dort bist du mit Aikido in Kontakt gekommen?
Da bin ich tatsächlich in Deutschland erst zum ersten Mal in Kontakt gekommen. Nach dem ersten Jahr in Japan bin ich wieder nach Bonn, habe mit meinem WG-Freund zusammengelebt und der hat Aikido gemacht und der hat mich da zum Aikido gebracht. Und dann nach dem Abschluss, als ich dann wieder nach Japan gegangen bin, dann habe ich sehr intensiv Aikido in Japan trainiert. Und dann war ich auch so drin, dass das für mich eine maßgebliche Entscheidung war, wo ich meinen Wohnsitz in Japan gewählt habe, nämlich 2 Minuten entfernt von dem Aikido-Dojo. Da war es so, dass ich beruflich noch nicht genau wusste, was ich mache. Ja. Dann habe ich gesagt, ich suche mir eine Wohnung an dem Aikido-Dojo, dann kann ich da trainieren und dann von da aus die Fühler ausstrecken in verschiedene Richtungen. Ja. Und habe da sehr intensiv trainiert in dem Hauptdojo für Aikido. Auch das war eine spannende interkulturelle Erfahrung. Das begleitet mich auch bis heute noch. Also ich trainiere bis heute.
Gut, nutzen wir das Thema, um den Sprung sozusagen hin zum Thema interkulturell und zum Thema Mediation, weil so ganz weit ist das ja nicht entfernt, wenn man mal die Art und Weise, wie man mit Differenzen und Konflikten umgeht, ist Mediation ja nicht so konträr, sondern auf Konsens, auf wieder die Kräfte in Gleichklang bringen. Und auch in Aikido ist ja eine sehr weiche Art und Weise des Umgangs mit Differenzen, will ich mal so ganz metaphorisch sagen. Inwieweit bist du von dort sozusagen da jetzt zur Mediation und was machst du mit Mediation, mit diesen Erfahrungen? Ich meine, du wirst wahrscheinlich auch in diesem interkulturellen Kontext arbeiten, ne, mit japanischen und mit westeuropäischen deutschen Beziehungen. Willst auch du einen besseren Umgang mit Konflikten erlernen, dann ist vielleicht unsere Mediations- oder Coaching-Ausbildung etwas für dich. Wir starten regelmäßig im März und eine Mediationsausbildung auch noch zusätzlich im Oktober eines jeden Jahres. Informier dich auf unserer Webseite, kontaktiere uns und wir können schauen, ob das das Passende ist. Und jetzt geht's mit dem Podcast weiter.
Ja, du meinst jetzt die Anknüpfungspunkte ans Aikido, Aikido-Mediation. Ja, da gibt es für mich sehr viele Parallelen. In Konfliktsituationen haben wir Menschen ja bestimmte intuitive Reaktionsmuster, Flucht, Angriff, Erstarren. Die sind ja sehr tief in unserer Psyche, in unseren Verhaltensweisen angelegt. Das lässt sich immer wieder beobachten. Und für mich beschäftigen sich sowohl Aikido als auch Mediation damit, einen anderen Ansatz, einen anderen Umgang mit Konflikten zu finden. Aikido macht das auf eine körperliche Art und Weise, also natürlich auch eine geistige, aber durch physische Übung. Also es gibt abgesprochene Formen, in der es immer klar verteilte Rollen gibt, einen Angreifer und einen Verteidiger. Und der Angreifer gibt Energie rein, ja, in eine Angriffsform. Und der Verteidiger hat die Aufgabe, das irgendwie umzulenken, damit umzugehen, ohne die eigene Position aufzugeben, ohne wegzurennen, aber eben auch ohne selbst aggressiv zu werden.
Kein Widerstand geben, ne? Kein Widerstand aufbauen, kein Hart.
Sondern in Kontakt zu bleiben, dem anderen zu respektieren. Das Interessante ist, was sich dann auf einer körperlichen Ebene immer wieder auch spüren lässt, ist, in dem Moment, in dem ich steif werde, stark werde, so in dem Moment, in dem ich im Kopf habe, ich will mein Gegenüber jetzt auf die Matte zimmern oder ja, ich bin stärker, ich setze mich jetzt durch, dann funktionieren die Techniken nicht. Sondern wenn ich es schaffe, ich bin entspannt, ich bin ruhig, ich bringe meinem Gegenüber auch Wohlwollen entgegen. Ja, ich bin selbst stark, ich bin mir meiner Fähigkeiten bewusst, aber respektiere auch mein Gegenüber. Dann kann ich entspannt bleiben und dann funktionieren die Techniken auch. Und sie sind nicht schwach. Ja, das ist ja etwas, was oft mit so eher sanften Kampfkünsten in Verbindung gebracht wird und auch mit Mediationen in Verbindung gebracht wird. Das ist ein weiches Verfahren, ja, ein weicher Ansatz. Und das wird oft bei vielen Menschen mit Schwäche assoziiert. Und das merke ich beim Aikido immer wieder, dass diese Sanftheit nichts mit Schwäche zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, dass sich aus dieser Sanftheit eine Kraft entwickelt. Ich habe da noch sehr gut einen Japaner im Kopf, der, ich weiß nicht genau, wie alt er war, aber bestimmt über 70, also klein, schon ein bisschen gebeugt, graue Haare, wie man sich das so vorstellt, grauer Bart und dürre Ärmchen, ja. Und jedes Mal, wenn ich ihn, beim Aikido fasst man sich gegenseitig an den Unterarm an und dann entwickelt sich daraus eine Technik. Und jedes Mal, wenn ich seinen Arm umgriffen habe, habe ich so eine Kraft gespürt. Und dieser alte, gebrechliche Mann konnte mich, war er damals so in den Mitte 20, ja, da konnte mich mühelos rumschieben, über die Matte rollen, schubsen, werfen. Also da konnte ich regelrecht spüren, dass eine unglaubliche Kraft nicht aus der körperlichen Kraft kommt, sondern eigentlich aus dieser Geisteshaltung. Und das spiegelt für mich eigentlich auch ganz gut das wieder, was wir in der Mediation machen. Also können wir den Parteien einen Raum geben, in dem sie sich begegnen können, in dem sie den Kontakt halten können, ohne zu fliehen, ohne ihre Position aufzugeben, ohne aufeinander loszugehen, sondern miteinander irgendwie das zu bearbeiten und daraus etwas zu machen, etwas, was weicher ist, aus dem eine neue Kraft entstehen kann. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Und vielleicht noch eine Sache dazu, damit beschäftige ich mich gerade in den letzten Jahren sehr viel, sind so somatische Ansätze auch in der Mediation. Also, dass wir gucken, welche Verknüpfungen gibt es zwischen Körper und Geist auch in der Mediation, in Gesprächen. Und da gibt es sehr viel zu entdecken. Also ein Beispiel ist die Atmung. Der Atem zeigt uns sehr deutlich, ob jemand nervös, ängstlich, aggressiv ist oder ob jemand ruhig ist. Und umgekehrt können wir auch über den Atem das innere Erleben steuern. Also wenn es mir gelingt, in einer hitzigen Situation ruhig zu bleiben und bewusst ruhig zu atmen, dann werde ich zur Ruhe kommen. Wenn ich zur Ruhe komme, überträgt sich das auch auf meinen Gegenüber.
Das ist auf jeden Fall ein starkes Angebot, das wir machen, auch wenn uns das gar nicht bewusst ist, ne? Dass wenn wir ruhig sind, dass andere auch eingeladen sind, ruhig zu werden und sich beruhigen können. Paraphrasieren haben wir da vielleicht wirklich so als Mediatoren so eine Erfahrung, dass das funktioniert, wenn wir das ruhig zusammenfassen und erläutern. Ist das auch schon, weil ich das tatsächlich auch mit Aikido und mit japanischer Kultur oder Weisheitskultur verbinde, ist das schon ein Thema von interkulturellem Kontakt und interkultureller Begegnung, wo du als Mediator, sag ich mal, auf Elemente achtest, die möglicherweise nicht, sage ich mal, der deutsch-westeuropäischen Kultur entspringt, sondern aus deinem Erfahrungsbereich mit der japanischen Kultur herrührt?
Ja, mit Sicherheit. Also bei Kultur geht es für mich viel darum, wie wir Menschen die Welt sehen und wie wir uns verhalten. Also das, was für uns normal und angemessen ist. Und es ist ja in verschiedenen Disziplinen sehr gut erforscht, dass wir Menschen die Welt nicht objektiv wahrnehmen, sondern auf der Grundlage unserer eigenen Vorerfahrungen und Erwartungen. Ja, ist in der Psychologie sehr gut untersucht. Und das bedeutet, so wie ich die Welt wahrnehme, hat viel damit zu tun, welche Erfahrungen habe ich in meinem Leben gemacht. Und die sind natürlich auch kulturell geprägt. Also ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und das macht etwas mit meiner Wahrnehmung, damit wie ich andere Menschen wahrnehme, wie ich Konflikte wahrnehme, auch wie ich mich in Konfliktsituationen verhalte. Und jetzt die Zeit in Japan, die für mich ja sehr intensiv und recht lang war, hat mir ermöglicht, andere Erfahrungen zu machen und zu erleben, dass Menschen auch in Japan im Kern natürlich ähnliche Interessen und Bedürfnisse haben. Ja, sie wollen gesehen werden, sie wollen Status, Anerkennung, sie wollen ja Freundschaften schließen und so weiter. Also sehr ähnliche Antriebskräfte. Aber andere Umgangsformen, andere Herangehensweisen an das Leben, ja, andere Verhaltensweisen, Ausdrucksweisen, die für sie normal und angemessen sind. Und je mehr ich diese Erfahrungen teilen konnte und erfahren konnte, desto eher konnte ich die Welt aus anderen Augen, aus anderen Perspektiven wahrnehmen. Und daraus entsteht eine wunderbare Freiheit. Weil in dem Moment, in dem ich verschiedene Perspektiven als gleichwertig zulassen kann und anerkennen kann, dann kann ich dann überlegen, okay, was passt denn da gerade für mich oder in der aktuellen Situation? Und je mehr Perspektiven ich kennenlerne, desto vielseitiger wird meine Wahrnehmung und damit auch meine Herangehensweise.
Vielleicht von der Warte, wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, du bist da in dem Kontext drinne, dass du Geschäftspartner wahrscheinlich, ne, vor allen Dingen im Wirtschaftsbereich, ja, im Kontakt, sowohl japanische als auch deutsche Konfliktparteien vor dir hast und du da jetzt mit diesem Erfahrungsbereich, mit diesem Hintergrund dort mediierst, wie du das konzeptionell verstehst, deine Arbeit als Mediator dort. Du hattest so gesagt, im Aikido oder auch in der Art und Weise des Herangehens an eine Konfliktsituation, Standpunkt halten, die Kraft des anderen aufnehmen, sie verarbeiten. Und als Mediator bist du ja nicht der Adressat der Aggression in erster Linie oder der Adressat des Anspruches, der gemacht wird, sondern allenfalls sollst du als Verstärker gelten, ne, der das vielleicht dem anderen auch nochmal deutlich macht, dass das schon klug wäre, jetzt zu bezahlen oder zurückzugeben oder, ne, zuzuhören. Wie verstehst du als Mediator deine Position in so einer Konfliktbeauftragung im Vergleich zum, ich bin derjenige, der angegriffen wird?
Also in der Mediation sehe ich meine Rolle in erster Linie darin, Verständigung zu ermöglichen. Wenn ich selbst angegriffen bin, dann geht es darum, dass ich in dieser stressigen Situation die Ruhe bewahre, ja, standhaft bleibe und gleichzeitig flexibel und offen und respektvoll bleibe, um dann daraus etwas zu entwickeln. Und in der Mediation erleben wir oft Parteien, denen das so nicht gelungen ist, wo es Verhärtung gibt, wo es Kontaktabbruch gibt und so weiter. Und der Unterschied besteht jetzt darin, dass ich in der Mediation nicht selbst betroffen bin, sondern als neutrale Person den das betrete und dann wahrnehmen kann, was sind da für Aggressionen und dann die Beteiligten unterstützen kann, das zu tun, was ich im Aikido selbst versuche. Ja, also indem ich beide Parteien oder alle Parteien unterstütze, diese Angst zu überwinden, ja, standhaft zu bleiben, erstmal eine gute Position zu halten und zu entspannen, aus dem Gefühl der Sicherheit heraus zu entspannen und dann wieder die andere Partei gut wahrnehmen zu können und verstehen zu können. Ja, worum geht's mir, worum geht's den anderen? Und dann zu gucken, was machen wir aus diesen Positionen, die vermeintlich aufeinanderprallen? Und wie könnte ein sanfter Ausweg aussehen?
Also die prallen ja tatsächlich aufeinander. Du machst ja so die Hände gerade gegeneinander. Was sind denn ein typischer oder ein klassischer Mediationsauftrag in diesem Kontext für dich, wo du sagst, damit habe ich es häufig zu tun?
Ja, also in meinem Fall sind es selten Fälle, bei denen nur Japaner beteiligt sind. Ich bin häufig bei Fällen involviert, bei denen es um internationale Teams oder um Geschäftspartner geht. Also zum Beispiel ein deutsches Unternehmen, das eine Niederlassung in Tokio hat und dort nicht nur Deutsche und Japaner arbeiten, sondern auch Menschen aus anderen Nationen und die dann, oh Wunder, bemerken, dass die Abläufe nicht gut funktionieren, dass es eben Streit gibt. Ja, ein klassischer Fall ist, dass es japanische Vorgesetzte gibt mit internationalen Mitarbeitenden. Das hakt. Aber was auch sehr konfliktträchtig ist, ist, dass wenn europäische Firmen, deutsche Firmen eine deutsche Führungskraft nach Japan schicken und die dann mit japanischen Mitarbeitenden arbeitet. Und das sind gerade in der Arbeitswelt doch deutlich andere Herangehensweisen, Umgangsformen. Und wenn man sich das nicht bewusst macht, auf welcher Grundlage arbeiten wir eigentlich zusammen? Welche Erwartungen haben wir einander? Dann kann das schon schnell scheitern.
Und das heißt, klar, wahrscheinlich, ne, man muss damit rechnen, wenn man so eine Filiale eröffnet, wenn man Mitarbeiter international in ein Team vereinigt, was ja auch eine Logik hat, also was ja auch gewünscht ist, muss man aber damit rechnen, das wird auch richtig schwierig werden.
Genau, und das aus meiner Sicht ist das völlig selbstverständlich und ja auch überhaupt nicht schlimm. Das liegt ja in der Natur der Sache, dass wenn Menschen zusammenarbeiten, die in sehr unterschiedlichen Kontexten groß geworden sind, ja, also ganz unterschiedliche Gesellschaften, ganz unterschiedliche Schulsysteme, die gelernt haben, Konflikte sehr unterschiedlich auszutragen, anders zu kommunizieren, dass das hakt und auch aufeinanderprallt. Das ist ja erstmal naheliegend. Ich beobachte aber immer wieder, bin immer wieder überrascht, wie wenig Führungskräfte das wirklich sich bewusst machen und auch vorausahnen. Sondern ich habe den Eindruck, viele gehen dann in so ein internationales Team oder auch eine Auslandsentsendung mit dem Gedanken, ja, ich weiß schon, wie der Hase läuft, ja, und ich mache das und dann wird das schon laufen. Und es tut es aber oft Oft nicht. Und dann beobachte ich immer wieder, dass es dann so persönliche Zuschreibungen gibt, warum es nicht klappt. Also die Ursache dafür, dass es Streit im Team gibt, wird oft bei einzelnen Personen gesucht. Also so ein Klassiker ist, der Deutsche ist stur und unhöflich. Ja.
Stimmt und, ja auch.
Ja, genau. Oder pedantisch. Ja, ja, sind wir ja auch alle. Genau. Oder der Japaner sagt ja sowieso wieder nicht,
was er denkt.
Was er denkt, genau. Da sind wir sofort bei so Vorurteilen und Stereotypen. Und was du gerade gesagt hast, finde ich, triffst so einen ganz wichtigen Punkt. Du sagst, es stimmt doch. Und genau, und das ist ja auch der Kern vieler Vorurteile. Irgendwo im Kern ist da auch was dran.
Ist das eine Wahrscheinlichkeitsrechnung unbewusst, zu sagen, okay, ich habe wahrscheinlich mit so einem Phänomen zu tun?
Hey du, der den Podcast gerade hört. Wir bringen jede Woche eine neue Folge in diesem Podcast auch dir zum Anhören und brauchen deine Unterstützung. Nimm dein Smartphone, hinterlass eine Sternebewertung und einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt und mach andere dadurch aufmerksam auf diesen Podcast hier. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Genau. Und dann im Detail kann es das aber aufs Glatteis führen. Es gibt Untersuchungen dazu, ja, dann kann man statistisch erfassen, da gibt es eine Unterscheidung zwischen direkter Kommunikation und indirekter Kommunikation. Ja. Kann man sagen, statistisch kommunizieren Deutsche sehr viel direkter, offener. Es ist normal und angemessen in Deutschland, sich auch offen im Meeting zum Beispiel kritisches Feedback zu geben. Und dann kommt man in denselben Untersuchungen zum Ergebnis, dass es in Japan die Tendenz gibt, indirekter zu kommunizieren über Umwege, ja, und sich kein offenes Feedback zu geben.
Das heißt, wenn ich sage, der sagt nicht, was er denkt, auf meinem kulturellen Hintergrund, der hält hinterm Berg, der ist nicht vertrauenswürdig, das ist eine ganz komische Type, ist es eine ganz andere Konnotation, eine ganz andere Bewertung aus der Kultur, aus der die Person kommt.
Unter Umständen, ja. Es kann sein, dass das in dem kulturellen Kontext sehr angemessen ist. Zum Beispiel könnte es ja als rücksichtsvoll gesehen werden. Ja, jemand ist rücksichtsvoll, indem er jetzt nicht im Meeting über den Sascha schimpft.
Ja. Aber ich meine, ich kann ja sagen, du kannst ehrlich mit mir reden. Ne? Sag mir ehrlich, was du denkst. Und es passiert ja dann dennoch nicht, weil wir aneinander vorbeireden.
Genau, weil nicht verstanden wird, was du dann in dem Moment meinst. Ja. Und das Tückische ist, man kann das drüber reden und sich bewusst machen und es fühlt sich trotzdem komisch an. Mhm. Also auch nach vielen Jahren in Japan habe ich Meetings in Japan als sehr unbefriedigend
erlebt. Die nicht sagen, was sie denken,
oder? Nein, weil aus meiner Sicht da nie irgendwas Sinnvolles gesagt wurde. Ja. Alles wurde schon irgendwo geklärt auf anderem Weg. Ich habe es bis heute nicht verstanden, worum es in den Meetings eigentlich ging.
Aber ich gehe mal von der Warte. Wir sind ja sozusagen, ne, jetzt unter uns. Du fährst schon nach Japan. Du hast da schon Jahre gelebt. Du machst sogar Aikido. Du hast, merke ich, ein Wohlwollen, das verstehen zu wollen. Und jetzt sagst du, ne, nach Jahren der Begegnung, das ist immer noch komisch im Sinne von merkwürdig. Bringt das alles was? Diese interkulturelle Aufmerksamkeit, interkulturelle Ausrichtung. Ja. Wie können wir uns ein Bild davon machen, dass das hilfreich ist? Und was können wir uns drunter verstehen? Ich habe ja so eine kulturelle Komponente mitbekommen. Und ich könnte sagen, ich komme aus einer Zeit. Das klingt nur so alt, aber das ist es vielleicht nicht. Aber wo es sagt, es gibt halt wir, die hier sind. Und es gibt die interkulturellen, ne, die anderen, es ist dann alles gleich, die ganze Welt ist anders. Ne? Und nur wenn man im Ausland war, wenn man da studiert hat oder im Abi ein Jahr war, dann hat man irgendwie interkulturelle Erfahrung gehabt, wenn man mal weg war. Das ist ja, würde ich mal sagen, ein überholtes Bild von Interkulturalität.
Ja, absolut. Ich glaube, es geht aus meiner Sicht immer um unterschiedliche Perspektiven auf das Geschehen, auf das Leben, auf das Miteinander. Und deswegen würde ich sagen, es lohnt sich unbedingt. Es ist unglaublich bereichernd. Es ist für mich persönlich bereichernd. Es hilft mir aber auch bei der Konfliktbearbeitung in meiner professionellen Rolle. Je mehr ich erlebe, aber vor allem je mehr ich auch über meine eigene kulturelle Prägung reflektiere, mir Gedanken mache, desto mehr verstehe ich über mich, über die Welt. Und was ich da immer wieder verstehe nach all den Jahren in Japan und in anderen Ländern ist, dass wir Menschen die Welt einfach unterschiedlich sehen, aus unterschiedlichen Augen. Diese Unterschiedlichkeit, auch das wirst du in deinen Mediationen sicherlich immer wieder erleben, dass diese Unterschiedlichkeit im Konfliktfall erstmal als bedrohlich erlebt wird. Mir geht es nicht darum, dass ich behaupte, ich war jetzt 6 Jahre in Japan und jetzt kann ich jede Situation erfassen und nichts irritiert mich. Vieles bleibt noch irritierend, aber ich erlebe es nicht mehr als Bedrohung, sondern als Bereicherung. Ich kann über mich selbst in den Situationen ein bisschen schmunzeln und sagen, ja, jetzt sitze ich wieder in einem Meeting und finde es total sinnlos, aber da gibt es etwas für mich zu entdecken.
Und du fängst auch schon an, diese Gedanken nicht mehr laut zu sagen, sondern einfach zu schmunzeln.
Zu schmunzeln, ja, mich so ein bisschen über mich selbst
auf Höflichkeit
zu lachen. Und das möchte ich auch gerne in die Mediation mit reinbringen. Also wenn ich es schaffe, bei den Medianten diese Neugierde zu wecken auf dieses Anderssein, auf diese anderen Sichtweisen und das Interesse wieder zu wecken aneinander. Ich finde, da sind wir dann sehr schnell bei potenziellen Lösungen.
Wenn ich mich mal so ein bisschen sozusagen zurückziehen darf auf so einen erzgebirgischen, also westeuropäischen Standpunkt, ne, der mehr imaginiert ist als real. Und sage, ja, Interkulturalität das eine, aber in der Mediation und in der Erfahrung mittlerweile sagen wir ja, jeder hat eine eigene Perspektive. Jeder hat eine unterschiedliche Perspektive auf die Dinge in der Welt. Also kann das doch jetzt gar nicht mehr so einen großen Unterschied machen. Also welche Grenze ist denn jetzt sinnvoll zu ziehen, wenn es im Individuellen selbst mein Nachbar eine völlig andere Perspektive in vielerlei Dinge hat, auf viele Fragen als ich und jemand, der in Japan, Indien oder in Nordamerika aufgewachsen ist. Also mir scheint ja dennoch, dass es eine unhintergehbare Wahrheit ist, Kulturen von Kontinenten, von Ländern, Nationen oder Gegenden, dass wir da mentale Grenzen ziehen, weil wir sagen, das sind schon dann starke Muster, die unterscheiden jemanden aus Spanien mit Rumänien. Oder mit Japan.
Genau, es geht immer wieder um das Verhältnis zwischen Individuum und Kollektiv und Gruppe. Wir können uns das Individuum angucken oder wir können uns bestimmte Kollektive angucken. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen, dass diese Grenzziehung, die du angesprochen hast, relativ willkürlich ist. Ja, es gibt kein Naturgesetz, warum ich mir das Erzgebirge als Kollektiv angucken sollte.
Ja.
Oder Deutschland als Kollektiv.
Musst du mal hinfahren, dann hast du ganz viel.
Ja, ich weiß, da werden die mir das sicherlich erklären. Aber in unseren Köpfen ziehen wir Menschen automatisch die Unterscheidung zwischen wir und die anderen. Und da lohnt es sich hinzugucken, welche Konzepte haben die Menschen denn gerade im Kopf von wir und die anderen?
Wenn du sagst, willkürlich diese Grenzen ziehen, meinst du nicht, das ist egal, welche Grenze man zieht, sondern man muss jetzt gucken, warum ausgerechnet diese Grenze gezogen wird?
Das würde ich sagen, das ist unsere Aufgabe auch in der Mediation, das würde ich als professionell bezeichnen, dass wir da genauer hingucken, uns verstehen, welche Grenzen ziehen denn die Parteien gerade im Kopf. Und tendenziell werden die, weil die sich im Konflikt befinden, werden sie bestimmte kulturelle Zuschreibung voneinander machen. Also sie werden sich selbst abgrenzen. Ja, ich gehöre zu einem anderen Kollektiv als du.
Würdest du dann sagen, diese Titulierung von das ist eine Mediation und das ist eine interkulturelle Mediation? Oder wir haben hier einen Konflikt mit interkulturellem Einschlag, wir brauchen jemanden, der interkulturell, dass das von der, sage ich mal, theoretisch akademischen Warte aus eigentlich eine Grenzziehung ist, die es gar nicht bedürfte?
Die in vielen Fällen nicht richtig sinnvoll ist. Also so ein Grundsatz, dem ich folge, ist, in der Mediation vermitteln wir nicht zwischen Kulturen, sondern wir vermitteln zwischen Menschen. Also das ist keine interkulturelle Mediation per se, sondern das ist eine Familienmediation. Es geht darum, dass ein Ehepaar sich scheidet und dass die Versorgung der Kinder, Umgang mit den Kindern regeln muss. Oder es ist eine Organisationsmediation. Ja, es geht darum, wie das Team die Arbeitsläufe organisiert. Es geht nicht darum, in der Mediation die Unterschiede zwischen Deutschland und Japan zu verhandeln, ja, sondern ganz konkret, wie kann der Vorgesetzte in Japan mit den japanischen Mitarbeitern gut zusammenkommen, ja? In dieser Organisationsmediation kann es aber gut sein, dass kulturelle Aspekte eine wichtige Rolle spielen. Also zum Beispiel unterschiedliche Formen, sich gegenseitig Feedback zu geben. Oder auch unterschiedliche Wahrnehmungen auch von wie Beziehungen im Arbeitskontext geknüpft werden. Ja. Und die sind eben dann nicht nur individualistisch, sondern die sind vielleicht von den Gruppen geprägt. Und da kann man dann auch nachfragen, welche Vorstellung hast du davon, von einer guten Zusammenarbeit? Wie möchtest du Feedback geben?
Wenn ich jetzt dir so zuhöre, ne, dass das die Fragen sind, dann wäre es doch auch nicht die schlechteste Idee, dich anzusprechen, wenn ich auf dem Weg nach Japan bin. Zum Beispiel als Führungskraft, mir hat man das angeboten, ich muss da jetzt hin, 1,5 Jahre und da irgendwie überleben. Die Kennzahlen sollen stimmen, aber ich persönlich muss irgendwie überleben. Bist du jemand, wo ich abwarten muss, bis ich richtig im Konflikt bin? Oder kann man dich sozusagen auch anfragen, schon präventiv?
Gerne präventiv, wie allgemein auch in der Mediation. Je früher, desto besser. Und ich würde immer sagen, die Konflikte werden auftreten. Ja, also ich würde nicht warten, bis sie auftreten, sondern ich halte es für besser, sich damit frühzeitig auseinanderzusetzen, ja, frühzeitig anzufangen, sich auch über den eigenen kulturellen Hintergrund Gedanken zu machen. Also wenn ich jetzt als Führungskraft nach Japan reise, was sind so die Grundlagen meiner Arbeit? Ja, woher kommen meine Vorstellungen von Arbeitsethik, von Abläufen und so weiter? Was könnte daran vielleicht in Japan anders sein? Und wie gehe ich damit um, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die eine sehr unterschiedliche Vorstellung davon haben?
Und heißt das sozusagen, dass man daran arbeiten würde, dass die gar nicht oft auftauchen, die Konflikte? Also ist das eine Prävention? Oder ist das so, es werden Konflikte kommen, ob du nun dich vorbereitest oder nicht? Aber es ist besser, diese Konflikte zu erleben mit einer persönlichen Vorbereitung. Also eher was antizipieren.
Das würde ich sagen. Also und das fällt für mich aber auch unter präventiv. Also auch mit der Vorbereitung werden die Konflikte auftreten und wirst Menschen begegnen, die sich sehr irritierend verhalten aus deiner Sicht. Ja, sehr unterschiedlich verhalten. Aber wenn du gut vorbereitet bist, dann wirst du es erstens best wahrnehmen, ja, bewusster wahrnehmen. Und zweitens wirst du die andere Handlungsalternativen erarbeiten können. Ja, du wirst in dem Moment eben nicht unbewusst abwehrend reagieren, sondern vielleicht mit Neugierde, mit Interesse. Du wirst in der Lage sein, vielleicht eher nachzufragen oder auch eher in ein moderiertes Gespräch zu gehen. Ja, sich eher darum zu kümmern und eben nicht erst, wenn man bei der Jahresbesprechung merkt, die Dinge laufen schief. Oder nicht erst dann, wenn die Hälfte der Mitarbeitenden kündigen, weil sie es nicht mehr aushalten. Weil ich mich damit niemand auseinandergesetzt habe, sondern ja, die Dinge dann
aus dem Ruder laufen. Aber damit muss man halt rechnen, dass man es lange nicht hört und dann buchstäblich ist es zu spät.
Vielleicht das nochmal als so Analogie oder Vergleich. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als wir es in vielen anderen Bereichen der Mediation auch erleben. Also zum Beispiel bin ich auch als Mediator bei Baukonflikten tätig. Da sind so viele unterschiedliche Personen beteiligt an einem Bauwerk mit so unterschiedlichen Grundberufen, die wirklich sehr unterschiedliche Sprachen sprechen. Also mal eine Mediation war zwischen einem Architekten und Vertreter der Verwaltung, des Auftraggebers, die haben wirklich unterschiedliche Sprachen gesprochen. Und das ist im Prinzip nichts anderes. Auch da haben wir unterschiedliche kulturelle Prägungen. Also Verwaltungskultur im Vergleich zu der Kultur des Architekten oder technische Berufe und soziale Berufe, die wirklich unterschiedliche Sprachen sprechen. Und da sehen wir dann, dass wir diese interkulturellen Ansätze auch sehr gut auf andere Situationen übertragen können.
Christian, Wie halten es eigentlich die Japaner mit der Uhrzeit und der Pünktlichkeit, weil ich heute tatsächlich hier gleich raus muss und ich bin eigentlich jemand, der immer zu spät kommt. Das ist also auch mal an dieser Stelle Entschuldigung an alle, die sowohl online warten müssen als auch offline. Aber dennoch sagt ja meine ursprüngliche Kultur, Pünktlichkeit ist eine Tugend. Wie halten das eigentlich Japaner?
Die teilen die Tugend sehr pünktlich. Da stößt du niemanden vom Kopf, wenn du sehr pünktlich anfängst und sehr pünktlich Schluss machst. Ja. Lieber Sascha.
Ja, wir müssen tatsächlich, jetzt ist es hier schon 15.30 Uhr und ich muss tatsächlich in ein anderes Gespräch. Aber vielen Dank, dass du hier im Podcast warst und wir uns über deine Arbeit und über deine Erfahrungen unterhalten konnten.
Ich danke dir, lieber Sascha. Es war mir eine Freude. Und wenn du mal nach Japan reist, melde dich gerne vorher.
Ja. Genau. Nicht dann von dort, Christian, du musst mir helfen.
Genau.
Und ich habe gesagt, was ich denke.
Irgendwann trainieren wir mal Aikido zusammen.
Das machen wir. Das wäre für mich, ich habe tatsächlich lange die Matte nicht gesehen.
Das vergisst man nicht. Ist wie Fahrradfahren. Ja. Ich freue mich darauf, lieber Sascha. Alles Gute.
Ciao, Christian.
Ciao.
Das war Christian von Baumbach, Japan-Experte, Mediator und eben auch mit Konflikten zwischen diesen Vertretern zwischen diesen Kulturen viel beschäftigt. Und wir haben so ein bisschen uns rangetastet an das Thema Interkulturalität. Wir haben das natürlich immer irgendwie da, aber so explizit in den Vordergrund gerückt haben wir das hier im Podcast, ich muss sagen, bei Folge 250 plus viel zu selten. Und das soll sich auch ändern. Und Christian hat den Aufschlag gemacht. Das war ein sehr lehrreiches Gespräch. Wenn dir es auch gefallen hat und du den Podcast gerne weiterempfehlen willst, dann tue das mit einem Feedback und einer Sternebewertung. Dann können andere diesen Podcast auch finden und anhören. Ich verbleibe mit besten Wünschen. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von IMCOFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.